Fuck, ich kann nie wieder snowboarden. Das war also ziemlich das Erste, was ich da gesagt hatte. Ne? Jeder träumt von Olympia und es ist ein Riesentraum.
Der Podcast über Sport und Inklusion.
Alles und jedes und jeder Schicksalsschlag hat auch eine Chance, man muss sie nur erkennen.
Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles para.
Wenn der Verband sagen würde, wir fahren da nicht hin und die komplette Mannschaft trägt es geschlossen, dann würde ich das auch mittragen.
Wir sind wieder zurück aus der Winterpause. Auch Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann, haben also mal kurz so ein bisschen durchgeschnauft. Wir mussten auch mal gucken, was 2022 so bereithält. Und, ne, Dorian, Überraschung, Para- und Special Sport steht bei uns natürlich wieder ganz oben auf der Liste. Bei dir auch, denke ich.
Das ist natürlich überhaupt keine Überraschung. Alles andere wäre nämlich auch, naja, fast eine Frechheit gewesen bei unserem Podcast, Alles Para. Und damit ihr nichts verpasst, abonniert doch einfach schon mal jetzt direkt Alles Para auf allen Streaming-Plattformen und natürlich gerne bei iTunes, Spotify und so weiter. Und Social Media sind wir auch vertreten, wo man mittlerweile bei Spotify auch Bewertungen abgeben kann. Ganz interessant. Früher war das, glaube ich, bei iTunes nur möglich, jetzt auch bei Spotify. Also lasst da gerne mal Sterne da, die man da abgeben kann.
Und ihr kennt es natürlich ganz einfach, ne? Einfach auf die 5 klicken, fertig. So, jetzt aber genug der Eigenwerbung, rein ins Parasportjahr 2022. Das mit den Paralympics in Peking im März, ja, so quasi das absolute Highlight für uns bereithält.
Und passend dazu starten wir ins Jahr natürlich auch mit Wintersport. Unser erster Gast des neuen Jahres ist der einbeinig Unterschenkel amputierte Parasnowboarder Matthias Keller. Hallo Matze.
Servus, hallo.
Wir sagen jetzt so selbstverständlich Matze, deine Mailadresse enthält auch ein Matze. Ist das so in Ordnung oder muss man sich sowas normalerweise erst verdienen, dich Matze nennen zu dürfen und ein paar Jahre befreundet sein? Oder wie ist das? Weil so ein Spitzname, das ist ja bei jedem ein bisschen anders.
Ja, das ist wirklich bei jedem ein bisschen anders. Aber ich glaube, wenn jemand nicht Matze zu mir sagt, dann bin ich schon eher verwundert. Und ich kenne das dann eher von meiner Mom, wenn sie dann irgendwie ein bisschen Puls hatte oder so. Also Matze passt.
Der Klassiker, Matthias.
Ja, genau. Da wird's bei den Müttern und Vätern spätestens genau. Ernst. Ja. Sind denn Spitznamen bei dir in deinem Umfeld sonst auch ein Thema? Also du hast einen 14 Monate alten Sohn. Hast du für den auch schon was gefunden oder wird er auch noch beim vollen Namen genannt?
Naja, noch wird er beim vollen Namen genannt, aber wir haben eigentlich darauf geachtet, dass der Name kurz ist. Elias kann man jetzt nicht so wahnsinnig shorten, aber schauen wir mal, was rauskommt.
Ja, nicht, dass er irgendwie so L oder so El Bundy-mäßig, also so wie so ein, weißt du, so ein spanischen El Diabolo oder sowas.
Hoffen wir es nicht.
Tatsächlich ist es ja häufig so, dass lange Namen verkürzt werden und kurze Namen verlängert werden, so wie Jan oder so, die heißen dann häufiger mal Janni, die werden dann künstlich noch verlängert, weil eine Silbe dann manchmal nicht passt. Okay. Aber bei Elias fällt mir jetzt auch nicht direkt was ein.
Ja, ich bin mal gespannt. Also ich kann euch ja mal updaten dann, wenn es soweit ist.
Wenn er mal in der Schule ist, dann werden seine Schulkollegen sicherlich auf irgendwas kommen.
Ganz sicher, ganz sicher.
Kommen wir mal zum Sportlichen. Du fährst mit Unterschenkelprothese Snowboard. Ist das eigentlich ein spezielles Board, was so für dich hergerichtet wird? Oder wie muss man sich das so vom Aufbau vorstellen? Weil du fährst ja mit einer Prothese auf dem Board.
Ja, genau. Also mir fehlt ja ein Stück von meinem linken Fuß. Und ich fahre regular. Das heißt also, ich habe quasi einen linken Fuß vorne. Und prinzipiell ist am Board eigentlich nichts präpariert. Das ist alles original. Also ein handelsübliches Snowboard. Und lediglich habe ich einen Keil in der Bindung, sodass die Prothese leicht angewinkelt wird, um dann den Druck besser von der Frontside auf die Backside geben zu können. Das ist aber eigentlich auch alles. Alles andere ist ganz normal.
Die Amputation, beziehungsweise die Prothese ist ja bei dir nicht von Geburt an, da kommen wir auch später nochmal zu. War denn das dann jetzt eine Umstellung für dich mit Blick auf Technik zum Beispiel?
Ja, schon. Also die ersten Versuche nach der Amputation war dann schon ein bisschen anders, als mir das eigentlich oder als ich das gewohnt war, noch auf zwei gesunden Beinen. Aber wenn man das dann ein bisschen raus hat, wie man dann die Technik da anwenden kann und über Gewichtsverlagerung etc. pp., dann kommt man da ganz gut klar und mittlerweile läuft es richtig gut. Also bin voll und ganz zufrieden.
Wir haben es eben schon angesprochen, die Paralympics in Peking stehen im März ja an und sind natürlich das absolute Highlight, das überstrahlt alles. Trotzdem gibt es jetzt im Januar vorher mal eben noch eine Weltmeisterschaft im norwegischen Lillehammer. Die Norm für Peking hast du ja schon erfüllt. Wie wichtig ist so eine Weltmeisterschaft trotzdem?
Ja, eine Weltmeisterschaft ist ja was Geiles, oder? Ich meine, der Name an sich, Weltmeisterschaft, ist schon sensationell.
Ich war noch nicht dabei, deswegen frage ich.
Ja, ich auch nicht.
Ich wollte gerade sagen, ich habe auch noch nichts erlebt, zumindest ja, nicht aktiv.
Ich auch nicht, also von dem her hat es auf jeden Fall was. Und jetzt im Parabereich hat es ja ein neues Format jetzt. Im normalen Leben wäre das ja bereits vergangenes Jahr gewesen. Corona hat das Ganze ja zunichte gemacht und es musste dann ein Jahr verschoben werden. Somit sind jetzt die beiden großen Events halt in einem Jahr. Ja, wie gesagt, neues Format. Also das heißt, wir haben jetzt dann zum ersten Mal einen Wettbewerb und sehen dann neben unseren eigenen Disziplinen auch andere Sportler. Also das heißt, es sind ja die Alpinisten da, es sind die langen oder die nordischen Jungs da, Mädels. Also von dem her, wir freuen uns, dass wir da einfach mal ein bisschen mehr sehen als nur die Snowboarder.
Wie schätzt du dann die sportliche Relevanz so ein? Also ist wirklich die Crème de la Crème des Parasnowboards da? Oder gibt es dann auch manche, die sagen, ich fokussiere mich jetzt voll auf Peking und dann lasse ich mal die WM jetzt eine WM sein?
Ich würde mal sagen, dass die Crème de la Crème eigentlich immer da ist oder so gut wie bei allen Wettbewerben da ist, weil die einfach dann auch Vollprofis sind, den zeitlichen Rahmen haben, das Budget haben und dann das einfach auch durchziehen können. Eine Weltmeisterschaft lässt sich, denke ich, fast keiner nehmen. Und auch wenn jetzt das neben den Paralympics stattfinden wird, ist es sicherlich sehr, sehr gut besucht.
Mit welchen Ambitionen geht ihr denn dahin? Also geht das deutsche Team dahin? Weil du hast jetzt gerade so flapsig ein bisschen am Rande gesagt, du hast auch noch keine WM erlebt.
Ja.
Liegt ja auch daran, dass Snowboard so eine junge Sportart noch ist, zumindest wenn man es paralympisch sieht.
Genau.
Erst 2014 in Sochi das erste Mal bei den Paralympics dabei und Deutschland hat eigentlich erst seit, ja, jetzt knapp 4 Jahren irgendwie so richtig Starter, die fürs deutsche Team antreten. Also welche Ambitionen habt ihr?
Ja, hast du gut recherchiert und uns gibt es tatsächlich noch nicht so lange.
Das war auch Dorian, ich will das jetzt nicht nur auf mich.
Passt. Ja, also unser Team, wir sind unterm Strich ja 3 Athleten, Coach, Staff, Technik und Ärztin. Wir haben 2018 im Oktober zusammengefunden und sind seither da am Start und versuchen uns da weiterzuentwickeln und ein bisschen was zu bewegen. Und ich würde zwar sagen, dass wir peu à peu durch eine gute Entwicklung genommen haben. Mit welchen Ambitionen fahren wir zur Weltmeisterschaft? Wir versuchen natürlich mal so schnell wie möglich zu sein. Das ist ganz klar. Ich denke, so irgendwo im Mittelfeld, vorderen Mittelfeld, sowas wäre schon schön, wenn wir uns da wiederfinden würden. Was für uns ganz interessant wird, oder für mich persönlich auch ganz interessant wird, es wird zum ersten Mal ein Dual Banked Slalom geben. Ich weiß nicht, Banked Slalom, ob das jedem was sagt, aber das ist im Prinzip so ein, muss man sich vorstellen, wie ein Slalom mit Steilwandkurven, durch den man da durchsaust. Und in Norwegen haben die das jetzt dann so gebaut, dass im Prinzip 2 identische Parcours nebeneinander stehen und dann die Fahrer dann jeder auf seinem eigenen Parcours zeitgleich startet. Und dann sieht man quasi, wer dann der Sieger ist. Also das wird eine spannende Geschichte.
Damit hast du jetzt tatsächlich schon so ein bisschen vorgegriffen und einen der beiden Wettbewerbe, einen der beiden Wettbewerbe so ein bisschen erklärt. Der andere ist Snowboard Cross. Dann füg doch da mal direkt die nächste Erklärung an. Was ist das genau, beziehungsweise wie unterscheidet sich das? Und dann natürlich die wichtigste Frage, wo bist du zu Hause oder mehr zu Hause?
Okay, dann runde ich das Ganze noch ab. Die zweite Disziplin beim Parasnowboard ist Snowboard Cross. Snowboard Cross ist im Prinzip ein Parcours, der sich auszeichnet durch eine Startsection, die dann so verschiedene Hindernisse hat, durch die man da durch muss. Danach geht es dann meistens auf Richtung Speed, über Roller, Jumps, Corners und so weiter, bis dann ins Ziel. Das Spannende an der Geschichte ist, dass man zu viert startet und somit eine richtige Battle hat, so einen richtigen Heat hat. Und dann halt der Schnellste gewinnt. Also da geht es schon zur Sache. Und sagen wir, das ist auf jeden Fall also zum Anschauen sehr, sehr spektakulär, weil da dann doch immer wieder mal was passiert und es da heiße Fights gibt auf der Strecke. Wo ich persönlich mich wohler fühle oder mehr zu Hause fühle, gute Frage. Ich finde, beide Disziplinen haben ihren Charme. Das eine ist eher technisch und wirklich dann versuchen, einfach gegen die Uhr zu fahren, so schnell wie möglich. Und das andere ist dann, den Heat gegen die Kontrahenten direkt zu fahren. Hat beides was. Also ich fahre beides wirklich gerne. Von dem her bin ich froh, dass es beide Disziplinen gibt und wir auch beide besetzen können.
Gut, dann andersrum. Worin bist du besser? Ja, das kann man ja relativ objektiv bewerten an
Ergebnissen.
Plätzen oder Ergebnissen, ja, genau.
Dann würde ich sagen, dann bin ich wahrscheinlich beim Bankslalom besser, vermute ich.
Nochmal kurz eine Sache zurückgegriffen, die Dorian eben gefragt hat, wegen der Crème de la Crème, die dabei ist.
Ja.
Und wenn ihr jetzt bei den Rennen an den Start geht, ich weiß nicht mehr was, es war irgendeine Ski-Alpin WM in der Schweiz jetzt am Wochenende ein bisschen verfolgt. Und da hat man gemerkt, dass da gab es einige Stürze, doch, von den Skifahrern. Und dann haben die Reporter auch gesagt, naja, und jetzt sieht man bei dem Nächsten, der hält sich schon zurück, so ungefähr, weil er keine Lust hat zu stürzen, weil er keine Lust hat, sich zu verletzen, um möglicherweise dann nicht bei den Paralympics oder bei den Olympischen Spielen in dem Fall dann antreten zu können. Ist denn sowas zum Beispiel im Kopf? Weil das ist ja, da zielt es ja auch ein bisschen hin, oder ne, das meinte Doran ja auch eben, sind alle dabei, ja, weil gehen alle ja all in quasi, gerade weil du gesagt hast, da kommst du zu Battles auf dem oder zu kleinen Nicklichkeiten da auf der Piste. Ist das nicht im Hinterkopf sowas? Ja, ich habe jetzt nicht ein Jahr Zeit, sondern ich habe nur noch 2 Monate Zeit, so ungefähr.
Ja, genau. Und dann habe ich halt 4 Jahre Zeit, im Worst Case. Ne?
So kann man es natürlich auch sehen.
Genau. Ja, ich denke, ausblenden kannst du das nicht. Ich denke, es hat sicherlich der ein oder andere im Kopf. Wenn du aber ein Snowboardcross fährst, da gibt es eigentlich nur alles oder nichts. Also ich denke, wenn du versuchst beim Snowboardcross irgendwie ein bisschen was rauszunehmen, dann ist es eher gefährlicher. Interessante Geschichte. Ich bin gespannt, ob man dann tatsächlich was erkennen kann. Also bei den bisherigen Weltcups habe ich nichts bemerkt, dass da jetzt irgendeiner mit Standgas gefahren wäre oder so. Also das war eher schon ganz normal, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und man könnte jetzt die Weltmeisterschaft ja auch sehen als so eine Art große Generalprobe für die Paralympics. Ne?
Jetzt haben wir schon ein bisschen drumherum geredet die ganze Zeit. Du würdest gerne ja in beiden starten in Peking, aber der Kader wird erst Ende Januar bekannt gegeben, zumindest der deutsche Kader. Heißt das also, du hast die Norm erfüllt, hat Doran ja eben schon gesagt. Es kann sein, dass du trotzdem nicht fährst, wenn du Pech hast. Wie ist denn die Situation? Sitzt du jetzt auf gepackten Koffern und wartest eigentlich nur auf einen Anruf? Oder denkst du, nee, komm, also in Lillehammer gehe ich sowieso all in, denn im Zweifel packe ich es gar nicht.
Ich sag mal so, ich versuche mir einfach keinen Druck zu machen, keinen Kopf zu machen. Wenn es klappt, dann bin ich super happy und dann erfüllt sich ein mega großer Traum, auf den ich da jetzt auch 4 Jahre eigentlich hingearbeitet habe. Und wenn es nicht klappen sollte, dann versuche ich es trotzdem positiv zu sehen, weil dann habe ich wunderschöne 4 Jahre gehabt mit mega Erfahrungen, die ich im normalen Leben, in Anführungszeichen, so nie gehabt hätte und Möglichkeiten, die so wirklich auch außergewöhnlich sind. Also von dem her, es ist so oder so schon ein Gewinn. Also ich versuche es eigentlich relativ easy zu nehmen.
Wir haben so eine Art kleine Premiere. Oh. Folge 23 und zum ersten Mal drehen wir unsere beiden Kategorien um, die wir ja regelmäßig in unseren Folgen nutzen. Und diesmal starten wir mit Talking Tacheles.
Talking Tacheles.
Du kennst es vielleicht. Es geht darum, dass wir 1, 2, 3 Fragen stellen wollen, die so ein bisschen unangenehmer sind, die vielleicht so ein bisschen mehr kitzeln als die anderen Fragen. Und das hat auch so seinen guten Grund, warum wir das jetzt umgedreht haben, weil wir ja gerade thematisch schon in Peking, in China sozusagen waren. Solltest du also nominiert werden und auch hinfahren, unterstützt du damit nicht so ein bisschen indirekt die Propaganda der chinesischen Regierung? Ist das etwas, womit du dich beschäftigst?
Ja, das ist ein Thema, dem kann man sich nicht entziehen und man macht sich dann natürlich auch seine Gedanken dazu, wie man da gesehen wird oder wie man sich da positioniert, wenn man da teilnimmt oder auch nicht teilnimmt. Ich denke aber, dass der Athlet eigentlich nicht der sein sollte, der die Entscheidung treffen muss, ob man da hingeht oder nicht. Weil der Athlet, jeder träumt von Olympia und es ist ein Riesentraum. Und es wäre unheimlich schwer, aus diesen Gründen zu sagen, ich gehe oder ich verzichte auf China. Ich denke, die Entscheidung, dass das in China stattfindet, ist schon deutlich früher gefallen und wir kämpfen lediglich um die Startplätze.
Was würdest du denn sagen, wenn der Verband jetzt sagen würde, wir fahren nicht hin?
Wenn der Verband sagen würde, wir fahren da nicht hin und die komplette Mannschaft trägt es geschlossen, dann würde ich das auch mittragen.
Okay. Wie siehst du das sonst mit der Berichterstattung da? Also ich habe letztens noch mal in der Doku gesehen, dass da auch dass man eine Blase hatte, das war jetzt ja auch schon in Tokio so, ne? Aber dass dann noch mal, dass das noch mal enger gezogen wird, dass die Athletinnen und Athleten teilweise da hatte jemand einen falsch positiven Test, musste dann noch mal für 48 Stunden in so ein Hotel, was irgendwie auch nicht so Top-Zustand hatte und wurde da weggesperrt, bis er dann wieder freigetestet war und so weiter und so fort. Ja. Wie stehst du so einer Geschichte gegenüber? Also hast du vor, wenn du da Sachen mitbekommst, dann das auch nach außen zu tragen oder sagst du, nee, ich mache einfach jetzt meinen Sport und lass mich in Ruhe?
Schwierige Frage. Ich habe ich und auch meine Teamkollegen, wir haben uns die Reportagen alle auch angeschaut und haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt. Das ist schon eine Hausnummer. Und diese ganze Testgeschichte, die hat natürlich auch eine Tragweite, die ist extrem. Ne? Der kann dir negative Test im Prinzip alles ruinieren und wäre natürlich schon schade, wenn sowas dann passieren würde. Also heißes Eisen, wie man sich dann tatsächlich verhält, wenn es einen betrifft, habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht.
Ist vermutlich auch nicht immer alles so richtig planbar, würde ich mal vermuten.
Nee, ich denke auch nicht, ja.
Heißes Eisen und es bleibt auf jeden Fall auch ein heißes Eisen. Das wird uns die nächsten Monate noch beschäftigen. Und wir kommen trotzdem mal zur zweiten Frage in Talking Tacheles, die weggeht von Peking. Ich bin Skifahrer, Zeit meines Lebens sozusagen gewesen. Auf den Pisten begegnet man sich ja dann doch, ne? Snowboarder, Skifahrer. Woher nehmen sich eigentlich die Snowboarder das Recht, die coolsten auf der Piste zu sein?
Weil es einfach so ist.
Warum?
Warum? Weil es einfach so ist. Ich meine, die Skifahrer versuchen da jetzt ein bisschen nachzuziehen und haben jetzt auch breitere Latten und sind im Backcountry unterwegs. Von dem her passt es dann schon, aber Snowboard hat schon was. Es ist schon richtig lässig einfach. Es gibt einfach nichts Schöneres, als mit dem Snowboard durch den Powder zu surfen. Das geht einfach mit Ski so nicht.
Hast du es schon mal probiert?
Ja, als Kind, aber nicht erfolgreich. Also aus einem schlechten Skifahrer wurde dann doch ein akzeptabler, passabler Snowboarder. Aber ich muss jetzt hier dazu sagen, fast alle meiner Freunde sind Skifahrer und ich habe mich immer mit denen zusammen rumgetrieben und war eigentlich einer der wenigen Snowboarder. Von dem her habe ich da immer drum gekämpft, der Coolste zu sein.
Es hat also Geschichte bei dir.
Ja, genau. Geschichte. Ob es geklappt hat, müssen wir mal meine Kollegen fragen, was sie so sagen.
Dann kennst du jedenfalls diese Diskussion ja in- und auswendig. Also das.
Ja. Und wieso sitzen die Snowboarder immer hinter der Kuppe? Das typische Klischee, gell?
Ja, mein Eindruck war immer, die Snowboarder sitzen mehr auf der Piste, als dass sie fahren.
Ja, das sind die, die es nicht können.
Jetzt hast du in einem Satz die Snowboarder als cool bezeichnet und sie gleichzeitig abgewatscht. Das ist sehr gut.
Ja, es gibt's leider auch.
Wir kommen trotzdem mal noch zur vorerst letzten Frage in dem Blog von Talking Tacheles. Und zwar seid ihr jetzt im deutschen Kader vom Parasnowboard drei Männer.
Genau.
Snowboard ist ja so ein bisschen, wenn man das so sagen kann oder will, Kumpelsport. Wir haben es eben kurz anklingen lassen mit ja easy und nur mal gucken und so. Haben da Frauen keinen Platz?
Na, absolut gar nicht. Also es ist eigentlich ultra schade, dass wir keine Frauen haben im deutschen Team. Wenn man sich so umguckt in die anderen Nationen und sich die Wettbewerbe der Frauen anguckt, dann stehen die uns in nichts nach. Also wenn es da draußen irgendwelche Mädels gibt, die Bock auf Snowboarden haben, wendet euch an uns. Wir würden uns extrem freuen, wenn wir ein paar Frauen hätten in unserem Team, die da auch was bewegen wollen.
Das ist also der offizielle Aufruf. Ihr könnt auch an uns schreiben, sonst leiten wir es weiter. Allesparapodcast@gmail.com.
Genau.
Wenn wir da helfen können, machen wir das gerne.
Genau.
Ist das was für dich auch so, ich sag mal, ein Karriereende irgendwie beeinflusst, wie es gerade um den Nachwuchs steht? Also es macht einen Unterschied, ob du jetzt, ich sag mal, in einem Dreierteam deine Karriere beendest oder ob du weißt, da stehen noch 10 Leute Schlange so.
Ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht. Auf der einen Seite baust du natürlich jetzt das auf mit den Jungs und hängst dich da rein. Ich bin halt nun mal der Älteste und der da ein bisschen ja, halt ein Zeitproblem hat. Da ist das halt schwierig, aber wenn es einen entsprechenden Nachwuchs geben würde, dann wäre es sicherlich einfacher. Ja. Es wäre schon schade, wenn die Strukturen jetzt halt einfach dann wieder versanden würden. Das wäre wirklich extrem schade. Ja. Rühren da die Werbetrommel gerade fleißig, also ich hoffe mal, dass da was geht.
Philipp hat es schon angesprochen, Kumpelsport, so ein bisschen der Lifestyle, der beim Snowboard ja damit Hand in Hand geht, das ist ja eigentlich gar nicht zu trennen. Auch dir persönlich sind Freunde natürlich wichtig, du hast immer schon viel mit deinen Jungs, deinen Kumpels unternommen. Dabei machst du alle möglichen Outdoor-Sportarten. Also ich glaube, Hauptsache draußen und Hauptsache aktiv. So wirkt das auf jeden Fall. Zum Beispiel auch Motorradfahren. Und da gab es dann eben vor knapp 10 Jahren einen ja, recht folgenschweren Unfall. Du bist mit dem Motorrad gegen ein Auto geprallt bei eben so einer Tour durch die Alpen. Dann lagst du auf dem Asphalt, Blut am Bein, Schmerzen. Was ging dir da durch den Kopf? In dieser Sekunde.
Also so in etwa war das tatsächlich. Und den Moment habe ich auch noch vor mir. Waren da 10, 15 Jungs unterwegs ins Zillertal. Und ich glaube, das Erste, was ich wirklich so richtig von mir gegeben habe, war, fuck, ich kann nie wieder snowboarden. Das war also ziemlich das Erste, was ich da gesagt hatte. Ne? Ein Kumpel später, nach der ganzen Thematik, als es dann alles wieder so einigermaßen im Lot war, hatte dann irgendwann mal zu mir gesagt, also irgendwas, das hat ihn schon schockiert, dass das Erste war, was ich gedacht habe. Ich sagte, ja, nein, kann ja alles Mögliche sein, aber das war mir offensichtlich in dem Moment wichtig. Und glücklicherweise hat es ja nicht gestimmt. Ne?
Es hat nicht gestimmt und es spricht ja für deine Leidenschaft des Snowboards, die sich nicht nur in dem Satz gezeigt hat, sondern auch, dass du dann keine 5 Monate später wieder auf dem Board standest. Wie war denn die Zeit bis dahin? Also sagen wir mal von Fuck bis erstes Mal mit, war das dann das erste Mal auch schon mit Prothese? Wahrscheinlich ja schon.
Ja, klar, ja.
Mit
ja,
Prothese dann runterfahren. Bei einem Ski-Opening, wo du Kumpels überrascht hast irgendwie. Ja, erzähl das mal. Wie war es von Fuck bis zu dem Moment? Bis denen die Kinnlade runtergeklappt ist wahrscheinlich.
Ja, das die 5 Monate, das war schon eine lange Zeit. Im Prinzip nach dem Unfall, als ich dann so wieder zu mir kam. Ich wurde dann mit dem Heli ins Krankenhaus geflogen, nach Murnau. Da warten dann die OP und nach der OP war im Prinzip das Bein dann weg. Und so bin ich dann in der Nacht da zu mir gekommen, auf der Intensivstation. Und so ein bisschen eine Vorahnung hatte ich, dass das in die Richtung geht. Dann fällst du trotzdem erstmal in ein Loch und musst dich neu sortieren. Wie geht es jetzt überhaupt weiter und wie ist mein Platz in der Welt und was habe ich für einen Weg und funktioniert mein altes Leben noch? Und ja, tausend Gedanken, die einem da durch den Kopf hämmern. Und ja, so nach und nach wurde das dann klar, dass das dann doch ganz gut gehen kann. Ich hatte auch denke ich mal, Glück, dass ich immer super, super Krankenhaus war, gut versorgt wurde. Und dann habe ich auch nochmal Glück gehabt, dass ich einfach ein super Umfeld habe, die mich da extrem unterstützt haben. Ich habe dann auch einen Orthopädie-Techniker gefunden, der selbst auch amputiert ist, der da ganz gut auf mich eingehen konnte, was in mir passiert und was ich brauche. Und ich wollte im Prinzip einfach von Anfang an, habe ich nach einem Weg gesucht, wie komme ich wieder aufs Brett, und lag da mit dem Laptop im Krankenhaus und am Schmerzmittel angeschlossen und habe da versucht, ein bisschen rauszufinden, gibt es denn irgendjemand, der mit Prothese snowboardet, weil ich muss fairerweise gestehen, in meinem alten Leben habe ich darüber jetzt nicht so viel nachgedacht und habe dann gesehen, ja, da gibt es Möglichkeiten, und habe das dann an meinem Orthopädie-Techniker gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte es unbedingt, und ich habe da mir ein Ziel gesetzt, und da zum Opening möchte ich auf den Latten stehen. Und das hat dann unterm Strich dann tatsächlich geklappt. Also ich war dann meiner Freundin, haben wir uns dann auf den Weg gemacht nach Österreich. Prothese im Gepäck, Snowboard im Gepäck. Und haben dann mal ein paar Versuche gewagt, und es hat eigentlich erstaunlich gut funktioniert. Ich würde jetzt halt sagen, schön war es nicht, aber es war Snowboarden. Dann meine Kumpels überrascht, und wir hatten natürlich dann die Party des Jahrhunderts. Also das war sensationell.
Und nichts vorher erzählt.
Nee, ich habe nur mein engster Kollege, der hatte, den habe ich eingeweiht, weil ich musste in irgendeiner Form zum Hotelzimmer kommen, und ich war schon gern bei denen gewesen. Aber sonst hat keiner was gewusst.
Ja, Wahnsinnsgeschichte.
Ja, schon lässig, ja. Ja, das war cool. Da stand der Spaß wirklich im Vordergrund.
Eine schöne Wendung, dass man sagte, die Party des Jahrhunderts quasi gefeiert mit den Kumpels. Aber trotzdem hast du eben so ein bisschen, auch so nebenbei eigentlich gesagt, na, in meinem ersten Leben hatte ich mit Parasnowboard oder Parasport wahrscheinlich auch kaum was zu tun. Würdest du das tatsächlich so unterteilen? In vor und nach dem Unfall, also logischerweise unterteilt man es irgendwie, aber weil du dann von zwei Leben fast ja sprichst?
Heute definitiv nicht mehr, nee. Beim Unfall war das schon so ein, das war, oder es ist ein einschneidendes Erlebnis gewesen und das Ereignis im Leben bisher, das einem schon vor extreme Herausforderungen gestellt hat. Und zu dem Zeitpunkt war es dann gefühlt erstmal so, wie komme ich aus der Geschichte positiv raus? Heute würde ich, also rückblickend würde ich sagen, natürlich fehlt mir ein Fuß. Stattdessen habe ich aber eine tolle Prothese, mit der ich alles machen kann. Ich würde sagen, dass ich viel, viel bewusster lebe, dass ich Dinge viel, viel mehr genießen kann. Und von dem her würde ich jetzt nicht sagen, dass, also heute würde ich nicht mehr sagen, dass es zwei Leben sind. Also wirklich unterschiedliche Leben. Es ist immer noch mein Leben. Mein Leben hat sich ein Stück weit verändert, aber es ist es ist definitiv nicht schlechter geworden.
Ja, gut, ja eigentlich, wenn du das jetzt so reflektierter sagen kannst, oder? Also ich meine, es wäre ja auch nicht schlimm, wenn man sagt, ab da macht man einen absoluten Neustart und alles ändert sich. Aber so ist es ja eigentlich schön, wenn du sagst, du kannst Dinge bewusster, nimmst die bewusster wahr.
Naja, also ich wollte definitiv nicht alles anders machen. Ich wollte eigentlich mein Leben zurück, und ich wollte beruflich wieder in das machen, was ich zuvor gemacht habe und was mir gelungen ist unterm Strich. Ich habe da auch keinerlei Nachteile oder sonst irgendwas. Privat dasselbe. Und im Prinzip hat mir der Unfall jetzt die Möglichkeit eröffnet, heute mit euch zu sprechen und zur Weltmeisterschaft zu fahren und, wer weiß, im März eventuell nach China zu fliegen. Also alles und jedes und jeder Schicksalsschlag hat auch eine Chance, man muss sie nur erkennen.
Ja, das hast du auf jeden Fall geschafft, und du scheinst sie auch zu nutzen. Insofern ja, sehr schön und sehr coole Geschichte in dem Sinne, dass du so gewendet hast, das Blatt. Du hast jetzt gerade schon kurz deinen Job und deinen Beruf angesprochen. Du arbeitest in einer Maschinenbaufirma und da auch in leitender Funktion. Eben halt auch mit Beeinträchtigung oder mit ohne Fuß, wie man so schön sagt. Genau. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt selbstverständlich, dass Menschen mit Behinderung auch in leitenden Positionen sind. War diese Prothese, war diese Geschichte irgendwo auch ein Hindernis bei der Karriereleiter, sag ich mal? Oder hat sowas wirklich null eine Rolle gespielt?
In der Firma, in der ich da jetzt eine leitende Funktion ausführe, in der arbeite ich eigentlich schon sehr, sehr lange. Und die Firma hat mir auch in der Unfallzeit, also in der schweren Zeit, da unheimlich geholfen. Ja. Und die haben da auch immer an mich geglaubt und haben mich da supportet. Und hat überhaupt gar keine Einschränkungen oder Hindernisse gehabt oder sonst irgendwas, sondern es geht dann um das, was man tut und das, was man nachher am Ende des Tages leistet. Und das hat offensichtlich gepasst früher und passt heute noch. Von dem her konnte ich den Weg gehen, den ich gegangen bin. Und dafür bin ich ja unheimlich dankbar.
Du hast auch mal gesagt, dass Snowboard und deine Arbeit quasi gemeinsam haben, dass man so einen kühlen Kopf bewahren sollte oder muss und dass man so ein bisschen berechnend teilweise Sachen angeht. Wie passt denn das zusammen mit dieser, ja, mit dieser Laissez-faire und dieser Lockerheit vom Snowboard? Also eigentlich ist doch Snowboard das lockere Lebensgefühl. Wie passt denn da so eine Berechnung rein, die eher so Kalkül ist?
Ja, das beißt sich im ersten Augenblick, wenn man sich so anschaut. Das Berufsleben ist natürlich dann schon einfach stellenweise schon knallhart und da geht's immer um viel. Das Snowboarden, wie du schon sagst, Leben genießen, easy, chill und so weiter. Das passt da nicht immer ganz rein, aber.
Auf der Piste sitzen.
Hinter der Kuppe. Aber das Snowboarden hilft ungemein, runterzufahren, einen Ausgleich zu haben. Und wenn man mit der Einstellung dann rangeht, dass man dann doch was erreichen will, aber sich vielleicht dann doch auch eine gewisse Lockerheit behält, dann kann das unterm Strich vielleicht auch ein Erfolgsrezept sein.
Im Job trägst du logischerweise Anzug und Krawatte. Auf der Piste eher so Baggy. Musst du dir da mal was anhören von deinen Snowboard-Kollegen? Also Anzug und Krawatte verbindet man nun mal wirklich gar nicht mit einem coolen Snowboarder. Easy chilling, nee. Und so weiter.
Nee, tut mir tatsächlich nicht. Deswegen sind die Tage, an denen ich Anzug und Krawatte trage, tatsächlich auch so wenig wie möglich. Und auf die Krawatte verzichte ich sehr gerne. Meine Kumpels, die wundern sich immer, dass ich tatsächlich ohne Beanie arbeiten kann. Also das ist eher so der Running Gag, aber man kriegt das ganz gut hin.
Das heißt, die kennen dich gar nicht mit Frisur?
Eigentlich nicht, nee. Das ist nur beim Arbeiten und nachts. Aber sonst habe ich doch, glaube ich, meistens schon eine Beanie an oder nehme ich sie irgendwie. Das ist, glaube ich, so ein kleines Markenzeichen irgendwie geworden.
Wir haben ein kleines Spielchen noch vorbereitet, das zweite heute. Was heißt, das erste war ja kein Spiel, aber die zweite Kategorie, die wir haben. Ui. Und zwar diese hier.
Erster Verlierer oder zweiter Gewinner?
Das sind so quasi Entweder-Oder-Fragen. Und du musst eigentlich schnell sagen, was dein Favorit wäre von diesen beiden. Und Dorian schießt mal los.
Weil du dich eben schon so schwer getan hast. Snowboard Cross oder Banked Slalom?
Banked Slalom.
Snowboarden mit Kumpels oder im Wettkampf?
Boah. Das ist mega fies. das kann ich nicht beantworten.
Ja, du musst.
Geht das? Ich muss. Dann sage ich, weiß nicht, was ich sagen soll. Es hat
mit,
beides was.
Mit Kumpels im Wettkampf.
Genau, mit Kumpels im Wettkampf. Mit Team im Wettkampf. Das trifft's. Genau.
Okay, das lassen wir mal so durchgehen. Paralympics Vorentscheid oder WM Top 3?
Paralympics.
Apple oder Windows?
Apple.
Apple oder Schoki?
Ein Apfel.
Schnaps oder Bier?
Oh, Bier.
Piste oder Tiefschnee?
Ganz klar Tiefschnee.
Keller oder Souterrain?
Keller.
Keller oder Dachboden?
Immer der Keller. Nur weil ich so heiß.
Das wollten wir
ja. Muss ich ja so sagen, oder?
Und wir werden hinten raus nochmal sportlich. Wandern oder Mountainbiken?
Mountainbiken.
Alles klar. Das war erster Verlierer oder zweiter Gewinner mit Matze Keller. Unschwer zu erkennen gewesen.
Mountainbiken kann man ja auch in den Bergen. Da ist es ein bisschen beschwerlicher vielleicht eventuell als Wandern. Aber du bist ja Bergmensch, ne? Mhm. Wandern, Freeriding, Mountainbike, Snowboarden, Splitboarden und so weiter. Du machst eigentlich alles. Ja. Was fasziniert dich an den Bergen? Was macht es für dich aus, Bergsport oder in den Bergen unterwegs zu sein?
Die Berge haben einfach was. Das ist für mich so ein Ort, da kann ich komplett runterfahren, die Batterien aufladen und einfach komplett zur Ruhe kommen. Diese gigantischen Berge da sich anzugucken, das ist immer wieder aufs Neue was Einzigartiges und was Tolles. Von dem her ist es eigentlich ganz egal, was es am Ende des Tages dann für eine Sportart ist, die man da ausübt. Solange man in den Bergen ist und sich ein bisschen verausgaben kann, dann ist es was richtig Geiles.
Ist das sowas, was du von der Familie dann auch einfach so mitgegeben bekommen hast, was du früher auch immer schon mit Mama und Papa auf der Piste und oben auf dem Gipfel und ich weiß nicht was?
Naja, erstaunlicherweise gar nicht. Also ich schlag da ein bisschen komplett aus der Reihe. Meine Eltern sind da eigentlich nicht so affin, meine Schwester eigentlich auch nicht. Also wo ich das tatsächlich habe, weiß ich eigentlich gar nicht so genau, hat sich irgendwie so ergeben. Ich würde nie mehr darauf verzichten wollen.
Ist denn das Snowboarden, ist ja dann gleichzeitig eigentlich ein Gewinn? Weil da bist du zwar, hast du den vollen Fokus, aber wenn du dann nicht mal gerade die, wie lange es jetzt auch dauert, sagen wir mal vielleicht irgendwann zwischen zwei und zehn Minuten volle Konzentrationsphase hast beim Runterfahren irgendwie mit der Vorbereitung davor, kannst du auch Berge gucken und bist ja im Schnee unterwegs und bist ja oben irgendwo unterwegs. Also
genau.
Es ist ja, vielleicht müssen wir doch noch anfangen, Dorian, mit irgendwas Professionellem. An Wettkämpfen teilnehmen, meine WM fahren.
Stelzen mit Snowboarden wäre eine super Disziplin.
Wie gesagt, ich bin bislang auf zwei Brettern unterwegs gewesen.
Da sind wir zu uncool, für.
Ja, nee, das hat auf jeden Fall was. Also das, es ist, ich würde mal sagen, so das Snowboarden als solches und das Wettkampf, den Wettkampfcharakter, ist eine ganz andere Facette vom Snowboarden selbst und macht aber riesig Spaß. Und hat auf jeden Fall auch was. Und wenn man dann entsprechend irgendwo in den Bergen ist, dann hat das einfach was. Dann ist es einfach schön und ich genieße das extrem. Und wenn dann ein Wettkampf stattfindet, so wie jetzt beispielsweise im Dezember, waren wir in Hochfügen beim Weltcup, war sensationell. Mega, mega, mega Berge um uns rum, hammergeile Strecke, tolle Atmosphäre, das hat einfach was. Solltet ihr mal dabei sein.
Was ich mich jetzt gerade noch so frage, wo du über die Berge am Schwärmen bist, also Philipp und ich, wir gehen auch beide sehr, sehr gerne wandern. Siehst du die Berge lieber im Winter mit all dem Schnee oder lieber im Sommer halt wandernd, wo vielleicht nur die obersten Gipfel mit Schnee noch bedeckt sind?
Na, ich bin schon schneeverliebt. Also ich bin eher Winter. Also ich mag es im Sommer. Ja, ich mag es im Sommer schon auch, aber so im Winter ist es schon unschlagbar.
Sagt Matthias Matze Keller, ein besseres Schlusswort könnten wir eigentlich gar nicht haben, als im Winter ist es unschlagbar. Danke dir für das Gespräch. Ganz viel Erfolg bei der WM in Lillehammer und dann eben bei der möglichen, hoffentlichen Nominierung für Peking 2022.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Matze, du hast gleich noch die letzten Worte hier in unserem Podcast. Das ist gelebte Tradition. Kannst dir also schon mal kurz Gedanken machen. Und wenn ihr da draußen noch Fragen, Anmerkungen, Kritik habt, schickt das doch einfach an allesparapodcast@gmail.com. Und ja, vergesst die Abos auf den unzähligen Plattformen nicht.
Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann, sagen Tschüss. Wir melden uns in 2 Wochen wieder. Matze, give it a go. Was möchtest du loswerden an die Parawelt?
Ui, jede Menge, sprudelt es gleich aus mir raus. Also zunächst möchte ich mich mal bedanken bei allen, die an mich geglaubt haben, mich unterstützt haben, die dazu beigetragen haben, dass ich da bin, wo ich heute bin. Das mal vorneweg. Dann möchte ich mich auch bei meinem Team bedanken, Trainer, Staff, bei allen, die da tatkräftig dabei sind, das alles zu ermöglichen. Und wir freuen uns jetzt einfach auf die Weltmeisterschaft und dann hoffentlich auf die Paralympics. Und dann habe ich jetzt ja die Möglichkeit, ganz, ganz viele zu erreichen. Und in dem Fall möchte ich einfach euch alle ansprechen, wenn es da draußen irgendjemand gibt, der gerne Snowboard fährt und der Bock auf drauf hat, das ein bisschen zu pushen, dann meldet euch, kommt raus, meldet euch bei uns. Wir freuen uns auf euch und hoffen, dass wir dann in der Zukunft weitere Athleten haben und dass unser Team wächst, dass wir dann Nachwuchs bekommen. Snowboard Bayern engagiert sich, Snowboard Baden-Württemberg, Snowboard Germany ist da voll drin. Wir freuen uns, der DBS ist mega engagiert, also da bewegt sich was, da tut sich was. Give it a go, meldet euch.